Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Das ist so folgerichtig wie unnötig.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen.
Die Ampelkoalition ist am Ende. Bundeskanzler Scholz hat Finanzminister Lindner entlassen.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Julia Faltermeier. Ampel aus, Wahlkampf an. Der Tag nach dem Regierungsbruch.
Mensch, das war vielleicht eine Woche. Wahltag in den USA, dann stand es fest, Donald Trump wird neuer US-Präsident. Und als wären das nicht genug Breaking News für diese Woche, dann gestern noch das. Bundeskanzler Olaf Scholz entlässt Bundesfinanzminister Christian Lindner. Die Ampel, die eigentlich für Zukunft und Fortschritt stehen sollte, die ist jetzt Vergangenheit. Wie ist es überhaupt zu so einem Schritt gekommen und was bedeutet das für die kommenden Monate? Darüber sprechen wir hier heute Abend im NDR 2 Spezial. Ich bin Julia Faltermeier und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Das hat Bundesfinanzminister Lindner mal gesagt. Der ehemalige Bundesfinanzminister Lindner, muss man ja jetzt sagen. Damals ging es zwar noch um eine ganz andere Koalition, aber für Lindner ist auch gestern dieser Satz zur Realität geworden. Da hat Bundeskanzler Scholz verkündet, er entlässt seinen Finanzminister. Die Zusammenarbeit ist gescheitert. Ja, und wer da ganz besonders nah dran ist, das ist mein Kollege Jim Bob Nikschas. Er ist für NDR 2 Korrespondent in Berlin. Und ich muss sagen, als ich gestern vom Ampel aus gehört habe, das war schon irgendwie krass. Lauter Push-Benachrichtigungen auf dem Handy, die sozialen Medien voll damit. Jeder hat es irgendwie in seiner Insta-Story. Jim Bob, wie war das bei dir gestern? Warst du noch im Hauptstadtstudio oder hast du dich gerade vom sowieso schon ultra turbulenten Tag erholt?
Ja, ich war auch schon im Feierabend und dachte eigentlich, kommt nicht mehr viel, wenn Donald Trump in den USA wieder Präsident geworden ist. Aber tatsächlich, es hat ja schon so ein bisschen so ein Blätterrauschen gegeben hier in Berlin, dass es doch eng werden könnte für die Koalition, dass es so spitz auf Knopf steht. Aber am Ende, ja, wenn es dann passiert ist, kann man es ja selber nicht glauben. Aber es kam so.
Es kam so. Scholz hat Lindner entlassen. Das kann er ja aber nicht einfach so. Magst du uns da nochmal den formellen Ablauf da irgendwie zusammenfassen?
Ja, Scholz kann Lindner tatsächlich nicht selbst entlassen, sondern Scholz muss den Bundespräsidenten darum bitten, Frank-Walter Steinmeier. Und das hat er auch getan. Und deswegen ist am Nachmittag auch schon diese offizielle Abschiedszeremonie gelaufen im Schloss Bellevue. Christian Lindner, Marco Buschmann und Bettina Stark-Watzinger haben da ihre Entlassungsurkunden überreicht bekommen von Steinmeier. Und der neue Finanzminister Jörg Kukies, ein Vertrauter von Scholz, hat seine Ernennungsurkunde bekommen. Am Ende gab es auch noch tatsächlich ein gemeinsames Foto. Das war, na, wie so das peinliche Familienfoto zu Hause, würde ich sagen. Auch das keiner so wirklich drauf will, weil, naja, man konnte sich nicht mehr so ganz in die Augen schauen, glaube ich. Und dann wurde der neue Finanzminister im Bundestag auch nochmal formal bestätigt. Der ist also quasi jetzt im Amt und Christian Lindner raus.
Jetzt ist Bundeswirtschaftsminister Habeck ja aber auch noch dabei. Der hat in seinem Statement gestern die Entscheidung von Bundeskanzler Scholz ganz schön kritisiert. Er hat gesagt, er hält sie für falsch. So ein Bruch wäre nicht nötig gewesen. Können wir denn jetzt auf eine vereinte Restampel hoffen oder gibt es da jetzt auch noch Probleme?
Also ich glaube, SPD und Grüne, die können ganz gut und miteinander ohne die FDP und haben auch nicht mehr so großes Interesse an weiteren Streitereien. Und so viel müssen sie auch nicht mehr unbedingt zusammen beschließen. Olaf Scholz will zwar noch einige Gesetze am liebsten durch den Bundestag bringen in diesem Jahr, aber zusammen haben SPD und Grüne natürlich keine Mehrheit mehr ohne die Liberalen. Da brauchen sie noch andere Stimmen. Und das könnte ein bisschen schwierig werden. Friedrich Merz, der CDU-Chef, hat ja auch heute schon mit Olaf Scholz gesprochen in einem Vier-Augen-Gespräch und ihn dazu gedrängt, dann doch die Neuwahlen schneller möglich zu machen. Aber Scholz hat anscheinend abgelehnt. Also das könnte mit der Minderheitsregierung noch ein bisschen schwierig werden in diesem Jahr.
Ja, und schwierig war es ja, wie wir eben gehört haben, auch schon eine ganze Zeit davor. Über den Kern der Beziehungsprobleme zwischen Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner, darüber sprechen wir gleich. Die Beziehung ist gescheitert. Gestern noch zum Reden getroffen, hieß es am späten Abend dann Trennung für die Ampelkoalition. Als Scholz das dann gestern vor der Presse verkündet hat, war er wirklich klar und hart. Das ist man von ihm als diplomatischen, immer eher schlichtenden Kanzler gar nicht so unbedingt gewohnt. Aber gestern, da hat er echt ordentlich in Richtung Christian Lindner ausgeteilt. Der habe sein Vertrauen mehrfach missbraucht. Aber unterschiedliche Ziele zu haben, ist ja in einer Beziehung und auch in einer Koalition nicht unbedingt selten. Deshalb die Frage an meinen Kollegen und NDR 2 Berlin-Korrespondenten Jim Bob Nikschas. Warum kommen die beiden im Speziellen einfach nicht zusammen? Was ist da das große Beziehungsproblem? Hätten die vielleicht einfach nur zur Paartherapie gemusst?
Ich glaube, Olaf Scholz und Christian Lindner sind, glaube ich, auch zwei sehr, sehr unterschiedliche Typen. Wir haben den sehr pragmatischen Hanseaten und dann haben wir dann doch den Shootingstar, sage ich mal, den Spieler Christian Lindner, so wird er hier in Berlin ja auch genannt. Und das passt, glaube ich, auch persönlich nicht so wahnsinnig gut zusammen. Und dann natürlich auch die Beziehungsgrundlage, sage ich mal. Drei verschiedene Parteien, vor allem die FDP, hat sich ja von Anfang an nie so wirklich wohlgefühlt in der Ampel. Man hat sich oft zusammengerauft, sich einen Koalitionsvertrag zusammengeschrieben, wo man die ganzen Unterschiede versucht hat, ja, zuzudecken mit sehr viel Geld. Und dann kam ja auch noch dieses Verfassungsgerichtsurteil Ende letzten Jahres, wo dann dieses Geld plötzlich nicht mehr da war. Und dann wurde es mit der Stimmung in der Beziehung, sage ich mal, immer schlechter. Und das war gestern Abend, glaube ich, der Showdown.
Ja, der Showdown, das hast du gut zusammengefasst. Lindners Wirtschaftspapier, was ja irgendwie jetzt auch auf der Zielgeraden nochmal zu Stress geführt hat, das gilt inzwischen ja schon als Scheidungspapier. Was wird denn darüber in Berlin hinter den Kulissen getuschelt? Hat Lindner provoziert?
Ja, das haben viele schon letzten Freitag gesagt hier, als das rauskam, dieses Papier. Denn da stand ja zum Beispiel drin, man soll geplante Gesetze wieder rückgängig machen. Lindner wollte unter anderem auch die ehrgeizigen Klimaziele von Deutschland runterschrauben auf EU-Durchschnitt. Und da war beim Lesen vielen hier in Berlin eigentlich schon klar, okay, da legt es einer darauf an, dass er sich mit den anderen beiden verkracht. Das weist Lindner selbst natürlich zurück. Er sieht ja auch die Schuld für diese Scheidung gestern eher bei Olaf Scholz. Robert Habeck hat noch versucht, Lindner entgegenzukommen. Natürlich auch, dass es ein bisschen auf ihn einzahlt als Kompromissbereiten zwischen den beiden Streithähnen. Aber das hat am Ende alles nicht gereicht.
Jetzt hat das Verkrachen richtig gut funktioniert. Lindner ist raus. Was heißt denn das jetzt für die FDP? Was können wir da erwarten?
Ja, es wird spannend. Christian Lindner hat sich ja heute Mittag auch nochmal hier vor die Presse gestellt. War sehr, ja, traurig, kann man fast sagen. Zumindest hat er sich sehr zerknirscht gegeben, aber auch gleichzeitig selbstbewusst. Er sagt, er will die FDP führen in die nächste Bundestagswahl, also nicht selbst zurücktreten. Er würde auch gern wieder Finanzminister werden, war da zu hören. Spannend, weil die FDP ist jetzt erstmal raus und mit den aktuell 4% in Umfragen wäre sie auch aus dem Bundestag raus, was natürlich auch wieder anders werden kann. Also Lindner fordert jetzt genau wie Merz sofort Neuwahlen, geht schon deutlich auf Gegenangriff zu Olaf Scholz. Die werden keine Freunde mehr, glaube ich. Und auch im Bundestag wird die FDP, SPD und Grüne jetzt natürlich nicht mehr unterstützen. Da ist erstmal Eiszeit angesagt.
Eiszeit für SPD und FDP. Eiszeit war aber nicht angesagt mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der ist in seinem Amt geblieben, verlässt aber die FDP. Warum er so entschieden hat und wie seine jetzt ehemalige Partei die FDP weitermacht, darum geht's gleich hier im NDR 2 Spezial. Ihr hört NDR 2 Spezial das Thema, die Ampel ist aus. Es bleibt eine Fußgängerampel aus Grün und Rot. Gelb im speziellen FDP-Vorsitzender Lindner hat sich gestern auch noch geäußert. Die meisten FDP-Minister standen geschlossen hinter ihrem Parteichef, bis auf einen, der war nicht dabei, Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Und seit heute Morgen wissen wir, warum. Wissing bleibt, anders als die anderen, weiter in seinem Amt und ist aus der FDP ausgetreten.
Ich möchte mit dieser Entscheidung keine Belastung für meine Partei sein. Und habe deshalb heute Herrn Christian Lindner meinen Austritt aus der FDP mitgeteilt.
NDR 2 Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas, deine Einschätzung. Warum macht Wissing weiter?
Das war schon eine dicke Überraschung zum Frühstück heute Morgen, muss man sagen. Aber ich habe ihn ja hier in Berlin oft erlebt oder begleitet als Verkehrsminister. Und was einem aufgefallen ist, ist schon, dass er immer vom Wesen her auch deutlich anders war als Christian Lindner. Er hat natürlich FDP-Positionen vertreten, gleichzeitig aber auch sehr viel für die Bahn getan in letzter Zeit. Das muss man auch klar sagen. Und zuletzt hatte man immer mehr den Eindruck, dass er doch ein wenig fremdelt mit diesem Lindner-Kurs. Letzte Woche hat er noch in der FAZ einen großen Artikel geschrieben für den Verbleib der FDP in der Ampel. Das fanden ja viele auch schon seltsam, dachten schon, oh, ist das vielleicht irgendwie lanciert? Ist das extra vielleicht eine Finte von Christian Lindner? Aber nein, offenbar Überzeugung von Wissing. Der kommt ja auch aus Rheinland-Pfalz. Da gibt es eine funktionierende Ampel. Und Wissing galt auch hier in Berlin so als der Architekt hinter diesem Ampelkonstrukt. Also er wollte bleiben und Lindner nicht. Und das hat anscheinend jetzt auch zu diesem Bruch geführt.
Das klingt ja jetzt irgendwie fast so, als wäre Wissings Entscheidung schon irgendwie auch absehbar. Wie hat darauf denn die FDP reagiert? Was glaubst du? Gab es da einen ärgerlichen Anruf von Christian Lindner an ihn?
Ja, gute Frage. Lindner wurde heute Mittag sehr oft gefragt, natürlich, was er dazu sagt, und war da sehr, sehr schmallippig, hat ihm persönlich alles Gute gewünscht und ging auch davon aus, dass es auch an den restlichen Menschen in der FDP auch genauso geht. Aber diese sehr, sehr knappe und kurze Reaktion und wie das alles gestern Abend gelaufen ist, das deutet schon auf einen Alleingang von Wissing natürlich hin. Der sagt ja auch, Olaf Scholz habe ihn gezielt angesprochen, ihn gefragt, ob er nicht im Amt bleiben möchte, weil Scholz offenbar ja wusste, dass Wissing nicht so viel Interesse hat zu gehen. Und ja, da muss einiges gelaufen sein gestern Abend hinter den Kulissen. Und bei der FDP, ja, scheint man ein bisschen eiskalt erwischt worden davon.
Eiskalt erwischt. Was sagt denn Wissings Austritt über die FDP, über die gesamte Partei jetzt überhaupt aus?
Das ist eine gute Frage. Stand jetzt ist es natürlich eine persönliche Entscheidung, muss man sagen. Wir haben auch heute mal Gerüchte gehört, ob es nicht auch sein könnte, dass mehr Leute sich jetzt überlegen, ob sie aus der FDP-Fraktion austreten. Das hat sich aber als Gerücht, sag ich mal, herausgestellt. Jetzt werden wir sehen müssen, wie sich die FDP weiter verhält. Christian Lindner will sie ja weiter führen. Bisher stehen alle geschlossen hinter ihm. Viel Kritik an ihm hört man wirklich nicht, so oft man auch fragt, wie geschlossen die FDP bleibt. Das schauen wir jetzt mal. Aber Volker Wissing ist zumindest erstmal raus. Er hat ja auch gesagt, er distanziert sich nicht von den Werten seiner Partei, will auch in keine andere Partei eintreten, sondern bleibt erstmal als parteiloser Minister dabei.
Jim Bobnik-Schaas, NDR2-Korrespondent in Berlin, bleibt gleich auch noch die zweite halbe Stunde von diesem NDR2-Spezial bei uns. Und wir sprechen unter anderem mit Karin Prien, CDU-Landespolitikerin in Schleswig-Holstein und stellvertretende Bundesvorsitzende in der CDU.
Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. Darum ging es mir in den vergangenen 3 Jahren. Darum geht es mir jetzt.
Die Worte von SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, aber der versteht Stand jetzt etwas anderes darunter als zum Beispiel die CDU. Die drängt auf die Vertrauensfrage und das schnellstmöglich. Wie geht es weiter für Scholz und die Regierung? Darum geht es hier auch in der kommenden halben Stunde. Und welche Unterstützung kann er sich von der Opposition der Union erhoffen? Darüber spreche ich gleich mit Schleswig-Holsteins Bildungsministerin und einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU, Karin Prien, hier im NDR2-Spezial. Einen Doppelwumms für die Energiepolitik hatte Bundeskanzler Scholz mal angekündigt. Und gestern, da gab es auch einen Wumms, als Bundeskanzler Scholz gesagt hat, er beendet die Zusammenarbeit mit Finanzminister Lindner. Ein Aus für die FDP in der Regierung, ein Aus für die Ampel. Es stellt sich die Frage, wie geht's jetzt mit der Regierung weiter? SPD-Bundeskanzler Scholz hat die CDU, die Opposition, um Zusammenarbeit gebeten. Dazu habe ich eben mit der CDU-Landespolitikerin Karin Prien aus Schleswig-Holstein gesprochen. Sie ist auch eine der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU. Und ich habe sie gefragt, wird es diese Zusammenarbeit geben? Wie kooperativ wird sich die CDU in den kommenden Wochen zeigen?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass die CDU immer sich als staatspolitisch verantwortlich zeigt. Aber wir sind jetzt in einer Situation, in der der Bundeskanzler es nicht vermocht hat, diese Regierung zu führen und zusammenzuhalten. In einer Situation, in der die es keine Mehrheit gibt für diesen Bundeskanzler. Und deshalb ist unsere Erwartung, dass der Bundeskanzler in der nächsten Woche die Vertrauensfrage stellt. Und danach kann man natürlich darüber sprechen, noch einzelne Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen. Aber die Reihenfolge ist hier klar. Dieser Bundeskanzler hat keine Mehrheit mehr. Er hat das Vertrauen der Bevölkerung nicht mehr. Und deshalb muss jetzt die Vertrauensfrage gestellt werden.
Was kann es denn bringen, früher, manche würden sagen, überstürzt, diese Vertrauensfrage zu stellen?
Ja, Frau Falter, aber wir erleben ja seit Monaten eine nicht mehr handlungsfähige Regierung. Das ist für die Entwicklung unseres Landes inzwischen desaströs. Wir haben riesengroße ökonomische Probleme. Und darüber hinaus haben wir ja auch international keine Glaubwürdigkeit mehr. Und diesen Zustand müssen wir so schnell wie möglich beenden. Wir werden einen neuen amerikanischen Präsidenten am 20. Januar haben. Und unser Wunsch ist es, dass wir dann auch wählen und so schnell wie möglich eine neue handlungsfähige Regierung in Deutschland haben. Nur so ist Stabilität auch in einer schwierigen internationalen geopolitischen Lage zu erreichen.
Wenn es aber eben jetzt doch noch einige Wochen, Monate dauert, bis die Vertrauensfrage gestellt wird, dann sprechen viele von einer Zwickmühle, in der die CDU jetzt ist, mit dem Thema Zusammenarbeit. Wenn sie mitmachen, sind sie keine wirkliche Opposition mehr. Wenn sie nicht mitmachen, steht die Union als Blockierer von wichtigen Entscheidungen da. Wie wollen Sie denn verhindern, dass die CDU so ein Bild abgibt?
Ja, wir werden uns auf diese Finte natürlich nicht einlassen. Es ist der Bundeskanzler, der es in der Hand hat, morgen oder spätestens am kommenden Mittwoch die Vertrauensfrage zu stellen. Und wenn er das nicht tut, dann gibt es für die CDU nun wirklich keinen Grund, sich hier kompromittieren zu lassen. Wir brauchen jetzt Neuwahlen und brauchen jetzt eine neue Regierung, damit das Land endlich wieder durchatmen kann und einen neuen Neuanfang gelingen kann.
Sagt Karin Prien, CDU-Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und stellvertretende Bundesvorsitzende. Andere sehen jetzt keinen Grund zur Eile, sondern ganz im Gegenteil, eine gewisse Zeit nötig, damit sich alle Parteien darauf vorbereiten können, was nun kommt. So wie der Politikwissenschaftler Professor Thorsten Faas. Ihn hören wir gleich im NDR2-Spezial das Thema. Ampel aus, Wahlkampf an. Und mit Regieren war da ja auch noch was. Bis klar ist, wie es mit Vertrauensfrage und eventueller Neuwahl weitergeht, regieren SPD und Grüne. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat heute betont:
Für die Bürgerinnen und Bürger möchte ich sagen, dass wir keine geschäftsführende Regierung sind. Wir sind im Amt.
Ja, wir sind im Amt, hat Habeck gesagt. Professor Thorsten Faas ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Herr Faas, wie sehen Sie das? Wie groß ist die Entscheidungsmacht der verbliebenen Regierung jetzt überhaupt noch?
Naja, es fehlt natürlich eine Mehrheit, das ist ganz trivial geradezu, aber trotzdem ist dieser Anspruch ja auch gestern schon artikuliert worden. Man will, das ist ja auch die Begründung, warum man nicht sofort oder Scholz nicht sofort die Vertrauensfrage stellt, schon noch einiges auf den Weg bringen. Das hat der Vizekanzler in dem O-Ton, den wir gerade gehört haben, auch wiederholt. Dafür müssen Mehrheiten organisiert werden, aber der Anspruch ist erstmal da und insofern spiegelt es auch die Realität wieder. Diese Regierung ist im Amt, bis entweder der Bundestag aufgelöst wird oder eine andere gefunden ist. Und so wird sie sich dann auch zu präsentieren versuchen in den kommenden Tagen und Wochen.
Jetzt hat sich aber ja auch schon einiges getan. Einige Minister übernehmen zusätzlich jetzt ein zweites Ministerium, das bis heute eben noch von FDP-Politikern geleitet wurde. Wie gute Chefs können die jetzt überhaupt noch sein? Das kennt ja jeder. Wenn man die Arbeit vom Kollegen mitmachen muss, dann leidet irgendwie zwangsläufig auch die Qualität der Arbeit.
Nein, das ist sicher richtig. Gerade diese zuvor FDP-geführten Ministerien, die sind jetzt natürlich in einem schwierigen Fahrwasser. Die sind in einer schwierigen Situation. Ein Finanzminister wurde ja genau deswegen auch explizit neu benannt, weil das Finanzministerium eben doch geführt werden muss, weil es kein Ministerium wie jedes andere ist. Aber beispielsweise für das Bildungsministerium wird es sicher schwieriger sein, jetzt mit einem neuen Chef, einer neuen Chefin einfach so weiterzumachen wie bisher. Aber aus diesen Ressorts kommen eigentlich auch nicht die Gesetze, die der Kanzler gestern genannt hat, als diejenigen, die man noch in Angriff nehmen will. Also da wird es dann doch eher geschäftsführend. Aber an anderer Stelle will man, glaube ich, tatsächlich noch das eine oder andere auf den Weg bringen.
Das eine oder andere auf den Weg bringen. Jetzt haben Sie die Zukunft schon angesprochen. Lassen Sie uns mal einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen. Was denken Sie, wie kann es jetzt weitergehen und wie vor allen Dingen könnte jetzt eine neue Regierungskonstellation überhaupt aussehen?
Naja, die Verfahren sind ja sozusagen in der Verfassung festgelegt. Der Ball liegt jetzt bei Scholz. Er muss die Vertrauensfrage stellen. Das kann ihm auch sonst niemand abnehmen. Und das macht ihn durchaus zum Herrn des Verfahrens gerade. Er wird dafür kritisiert, dass er das erst im neuen Jahr tun möchte. Aber erst wenn er das tut, dann beginnt dieser ganze Prozess. Dann wird ihm das Vertrauen wahrscheinlich nicht ausgesprochen. Dann kann er den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen. Der hat dann dafür 3 Wochen Zeit. Und wenn er das tut, dann müssen innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden. Also das braucht jetzt einfach auch eine gewisse Zeit. Anvisiert wird ein Zeitpunkt im März. Persönlich halte ich das auch durchaus für sinnvoll, denn so eine Wahl zu organisieren, das braucht einfach auch eine gewisse Zeit. Dafür müssen auch Kandidierende, Klammer auf, gerade auch von kleinen Parteien aufgestellt werden können. Das ist eben nichts, was über Nacht passiert. Und insofern scheint mir der Zeitplan, auch wenn er kritisiert wird von Oppositionsseite und auch der FDP, trotzdem grundsätzlich sinnvoll zu sein. Es dauert jetzt einfach noch so einen kleinen Moment. Aber Demokratie ist eben manchmal auch aufwendig und braucht ein bisschen Zeit.
Sagt der Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Ihr hört in dieser Stunde ein NDR2-Spezial, das Thema zum Ampel aus. NDR2-Spezial, das Thema Ampel aus, Wahlkampf an, der Tag nach dem Regierungsbruch. Die Ampelkoalition ist gescheitert. Die CDU springt nicht unbedingt in die Luft beim Thema Zusammenarbeit mit der SPD. Und deren Bundeskanzler Scholz steht nicht unbedingt gut da in Umfragewerten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trägt all das mit Fassung.
Das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt. Es ist eine politische Krise, die wir hinter uns lassen müssen und werden. Das Grundgesetz gibt klare Vorgaben für das weitere Verfahren. Unsere Demokratie ist stark.
Jim Bob Nikschas ist für NDR2 Korrespondent in Berlin als jemand, der wirklich ganz nah dran ist. So ruhig, wie sich Steinmeier gibt, wie er die Situation darstellt. Ist das wirklich möglich, dass jetzt ein bedachter politischer Betrieb weitergeht?
Also heute scheint es ja kaum fast denkbar, weil das doch alles sehr viel durcheinander gewirbelt hat hier in Berlin. Aber natürlich, ja, ist die Minderheitsregierung jetzt erstmal arbeitsfähig, sag ich mal. Die Union, aber auch die AfD oder das BSW werden trotzdem natürlich Kanzler Scholz und diese Koalition weiter unter Druck setzen. Denn Scholz will ja erst am 15. Januar tatsächlich die Vertrauensfrage im Bundestag stellen, damit Neuwahlen im März stattfinden können. Da gibt es viele Stimmen, die das für deutlich zu spät halten. Am lautesten mit die von CDU-Chef Friedrich Merz, der will das ja auch deutlich früher haben und setzt Scholz da unter Druck. Bisher lässt er sich nicht beirren, heißt es. Aber es kann natürlich sein, dass die nächsten Wochen noch ziemlich ungemütlich werden. Also wie ruhig das wirklich wird, bin ich noch nicht überzeugt.
Aber was heißt das jetzt? Wie geht es jetzt weiter, bis praktisch die Neuwahlen dann anstünden?
Vor allen Dingen heißt es jetzt auch für den Haushalt nächstes Jahr nichts Gutes. Es wird nämlich keinen richtigen neuen Haushalt geben. Und selbst der Nachtragshaushalt für dieses Jahr, der ja auch noch final beschlossen werden sollte, steht aktuell auf der Kippe. Die FDP hat schon gesagt, da werden wir nicht zustimmen können. Und das kann bedeuten, dass nächstes Jahr zum Beispiel auch erstmal oder ab sofort viele Förderprogramme auch nicht mehr gefüllt werden können. Neue Straßen zum Beispiel nicht gebaut werden können und so weiter. Die Wirtschaft hat da schon heute den Finger gehoben und ist sehr beunruhigt. Natürlich ist der Bund nicht zahlungsunfähig. Es wird einen vorläufigen Haushalt für nächstes Jahr geben. Aber das sind natürlich alles keine Dauerzustände, muss man sagen.
Ja, jetzt ist es ja so, Lindners Amt bleibt nicht unbesetzt. Es gibt einen Nachfolger. Bundeskanzler Scholz hat heute Morgen verkündet, der Staatssekretär im Bundeskanzleramt, der wird der neue Finanzminister, Jörg Kukies. Er gilt als enger Vertrauter von Scholz. Er ist sein bisheriger Wirtschaftsberater. Was dürfen wir von dem jetzt erwarten?
Ja, du sagst es, er ist ein enger Vertrauter aus dem Kanzleramt und er wird natürlich genau in diesem Sinne handeln. Also wir können nicht davon ausgehen, dass natürlich jetzt ein neuer Streit, sag ich mal, entsteht oder dass er sich da Scholz entgegenstellt. Ganz im Gegenteil, Kukies ist ja Wirtschaftswissenschaftler und war auch vorher schon ja, in der Wirtschaft tätig, unter anderem bei Goldman Sachs als Investmentbanker, sag ich mal. Der kennt sich also schon mit dem Thema aus, aber er wird, ja, sag ich mal, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel beschließen können, tatsächlich ohne Mehrheiten im Parlament. Also der ja, besetzt den Platz jetzt erstmal als Statthalter, würde ich sagen. Ja, und dann schauen wir mal.
Und dann schauen wir mal. Vielleicht der Satz, der am besten die Situation im politischen Berlin zusammenfasst, am Tag nach dem Ampelbruch. Das war unser NDR2-Spezial, das Thema für euch. Wenn ihr die ganze Stunde mit Infos nochmal hören wollt, bekommt ihr auf ndr2.de. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin Julia Faltermeier und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend.